Un, dos, tres, un pasito.
Was bist du in deiner Ricky Martin-Phase?
Ich bin immer in meiner Ricky Martin-Phase. Immer gesehen, weil wird es immer sein. Und bei dem Wetter sowieso.
Ja, das stimmt. Es ist Samstag vor dem Mittag. Wir sind hier zu Baden.
Gell, eigentlich recht knapp, also vor dem Sonntag. Stimmt. Das machen wir nicht so oft, dass wir so knapp aufnehmen.
Ich muss nachher noch Radio machen. Oder nein, ich darf noch Radio machen.
Und das Stimmli ist noch nicht so warm.
Nein, ich bin erst seit 2 Stunden wach. Okay, so, ich war immer gerne verkältet, als ich noch regelmässiger Radio gemacht habe. Ich habe es immer geil gefunden, wenn ich krank war, dann ist die Stimme so...
Beleckt.
Genau, so whisky-mässig tief.
Okay, so ganz männlich.
Ich muss immer lachen, wenn wir jetzt anfangen mit dem Podcast.
Warum?
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Letztes Mal, als ich bei dir gegangen bin, letzte Woche, ist der Baski oben runtergekommen.
Ja.
Und hat uns einfach mega frech nachgegeben.
Ja, das macht er gern. Ich sage ja, der hat viel zu guten Ruf.
So gemeint ist, er kommt und hat gesagt, können wir anfangen?
Legen wir los.
Hallo Perle.
Ich würde mich immer nachneffen, aber das ist auch okay.
Darum habe ich gedacht, können wir ja heute vielleicht mal etwas anderes sagen am Anfang.
Also, was machen wir?
Fangen wir an?
Wir fangen an. Lieber Michel, lass uns anfangen.
Wunderbar, dann starten wir jetzt.
Super. B und B fortgesetzt. The show must go on. Das ist der Podcast von der Jennifer Bossart und der Michel Biri. Präsentiert von der Wellness-Therme 47 zu Baden.
Hi Perle, willkommen zu Baden.
Dankeschön vielmals, ich freue mich sehr. Hi Perle.
Ich möchte mich gerne noch geschwind rechtfertigen.
Oh Gott.
Du hast letzte Woche die GUP-Diskussion angerissen. Du hast gesagt, du wünschst
dich. Und hast du viel Hate kassiert,
ich weiss,
weil du anti-GUP bist.
Nein, schau, es ist so. Ich habe nicht gesagt,
don't mess with the GUP-Community, sage ich hier nur. Wir sind jetzt nämlich eine ganze Gang.
Ich habe nicht gesagt, ich hasse GUP. Wir haben das früher logischerweise gemacht.
Ich glaube, wenn wir würden schauen, dann hast du, glaube ich, genau das gesagt. Das war ein Zitat gewesen. Ich hasse GUP.
Ja, vielleicht.
Ich hasse GUP.
Aber wir haben früher das natürlich auch gemacht. Wir sind mit dem Velo auf Stein ins Buschelbach Minigolf spielen, sind nachher GUP essen oder haben Müsse, habe ich immer ganz schlimm gefunden als Kind, am Sonntagnachmittag spazieren, einmal durchs Dorf durch und nachher dann sind wir in Frohsinn auch ein GUP gegessen. Aber ich habe dann einfach kein GUP genommen, sondern 3 Kugeln Erdbeere gelassen zum Beispiel. Weil ich finde einfach so die Kombination mit Glasse und Schokosauce und dann hast du noch Bananen drin und noch die grusigen Streusel, das finde ich einfach grusig.
Okay, aber dann so viel Unterschied zwischen 3 Glasse Kugeln und einem GUP, ehrlich gesagt, gibt es jetzt auch nicht.
Doch,
aber ich merke, du wirst jetzt einfach zurückkrebsen und auch Teil sein von der GUP-Community. Und ich sage, das wie es ist, wir sind, wir vergeben, aber wir vergessen nicht.
Mhm.
Das ist unser Motto.
Ja.
Du darfst mitkommen, wenn wir losradeln, richtig beiz, aber...
ich muss dann von außen warten.
Nein, du musst mit 10 Meter Abstand
warten. Also gut. Gut, das ist ja mein Motto, ich vergibe, aber ich vergiss nicht. Das ist, glaube ich, bei Fisch so, nicht? Du bist da Sternzeichen.
Ich glaube, auch so. Ich habe mich wieder vergaloppiert mit Sternzeichen. Hey, ich muss langsam ein bisschen bremsen, ich sage das.
Wieso?
Die Woche ist ja ein weiteres...
wieder etwas mit Rösser, oder was?
Nein, aber ich habe ja ein neues Podcast-Format, das ich auch moderieren darf.
Habe ich dich noch darauf ansprechen? Du hast einen neuen Job.
Ja, ich habe einen neuen Job. Ich darf einfach einen anderen Podcast
du gehst fremd.
Moderieren. Nein, ich gehe nicht fremd. Das hier ist unser Baby. Das haben wir zusammen geboren. Und es ist, geht es um uns und um unsere Gefühle und unsere Emotionen und so. Und in diesem anderen Podcast, da darf ich moderieren und hosten, aber da geht es jeweils um eine andere Person. Da bin ich im Fokus. Und darum, finde ich, muss man da schon auch einen Unterschied machen. Aber ich freue mich sehr, es ist sehr cool, ein sehr cooles Projekt. Es heisst, es ist ein Podcast mit der Coop-Zeitung.
Ja.
Und es heisst Coop-Kind. Und da darf ich spannende Persönlichkeiten interviewen und in ihre Lebensgeschichte gehen um ein neues Leben.
Und du bist ja ein Coop-Kind geworden, weil du nicht mit Migros darfst, weil du dort zur Fandung ausgeschrieben bist.
Michel, das will mich jetzt nicht nochmal aufwärmen. Aber wahrscheinlich haben sie das gehört und dann gefunden, der Scheine für uns. Die fragen wir an.
Also du hast berühmte Menschen zu Gast, wie du es eigentlich vorher bei G&G auch gemacht hast. Oder?
Genau.
Du kannst eigentlich das machen, was du vorher gemacht hast.
Und das ist mega schön und ich darf das abwechslungsweise machen mit der Olivia El Sayed. Und Olivia El Sayed ist ja eigentlich, wenn man es runterbricht, eine der coolsten Frauen im Internet, würde ich sagen. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, dann weiß ich nicht, was ihr... Also dann tut es mir leid, aber dann gehen sie unbedingt abchecken. Es ist wirklich super lustig. lustige, intelligente, gescheite, tolle Personen. Und wir haben dürfen zusammen eine Trailer-Folge aufnehmen, was ja sehr lustig war. Und ich bin nachher grad fast ein bisschen schade gewesen, dass wir uns jetzt wahrscheinlich lange nicht mehr werden sehen.
Ja, aber das kennst du schon von früher. Du hast immer, auch wenn du irgendwie zusammen geschafft hast, hast du eigentlich gleich nicht zusammen geschafft, weil entweder hat jemand Sendung gehabt oder die andere Person hat Sendung gehabt.
Aber es ist doch irgendwie so schön, wenn es so ein bisschen vibet. Und auf jeden Fall im Rahmen von dieser Trailer-Folge, was es so ein bisschen darum gegangen ist, dass wir uns vorstellen, ist das Gespräch auf Sternzeichen. Aber ich habe es nicht initiiert.
Ich habe den Rausch nicht gesehen auf Instagram.
Ich habe es nicht initiiert. Ich möchte das gesagt, es ist von ihr ausgekommen. Ich habe nichts dergleichen da. Und dann hat sie eben gesagt, sie sei eine unordentliche Jungfrau, was mich massivst irritiert hat. Und,
wieso sind Jungfrauen nicht unordentlich?
Sie sind aber eigentlich sehr ordentlich.
Okay.
Mhm. Ja, und dann bin ich irritiert gewesen und dann haben wir uns hier rissen und haben über Sternzeichen geredet.
Cool.
So unprofessionell. Aber egal. Nein, aber es macht mega Spass, macht mega Freude. Ich habe gerade gestern wieder einen Erfolg aufnehmen mit einer spannenden Person, die dann
mit wem?
Das darf ich noch nicht sagen.
Also das darfst du gar nicht sagen?
Nein, jetzt nur, das darf ich noch nicht sagen. Wo dann im Juni rauskommt, die Folge mit dem Bastian Baker, die ist schon online. Und eben die Trailer-Folge. Das kann man hören und reinhören. Und ich finde, weißt du, was eben auch dort recht cool ist? Ich habe ja immer gefunden, das GMG-Team ist das coolste so Redaktionsteam gesehen. Also weißt du, sind ja alle so lustig und fresh und so. Und vor allem die Coop-City-Crew, die ist auch sehr lustig und fresh. Das sind coole Leute.
Das ist sehr schön.
Top-stylisch.
Schon?
Ja, ich bin so rein. Ich so, okay, hallo. Heute zusammen. Oh, Models. Nein, wirklich. Aber sie sind sehr nett und sehr toll und es macht Spass. Zumindest ab und zu halt in so einem Team dürfen sie.
Das ist wieder mega schön.
Weil das habe ich sonst ja nicht mehr. Du hast das ja noch beim Radio, ich nicht.
Und das habe ich auch schon gesagt, das ist das, was ich immer mega schön finde, wenn ich Radio machen kann. Außer jetzt wie heute am Samstag, wo irgendwie kein Sau oben ist. Sagen wir, wie es ist. Genau. Am Wochenende arbeiten nicht so viele Menschen im Radio wie unter der Woche. Und dann ist es ein bisschen anders. Aber jetzt habe ich diese Woche zum Beispiel auch ein Radio machen. Und dann ist es mega schön, wenn du kommst und es sind Menschen rum und du hast nicht irgendwie deine Moderationen alleine daheim am Küchentisch vorbereiten.
Das finde ich eben auch.
Toll.
Jo.
Meine Großmutter hat übrigens im Coop gearbeitet oder in der Kasse. Darum bin ich auch ein Coop-Kind. Eigentlich, ja.
Ah, mega lustig. Ja. Ist jetzt.
Und dann habe ich immer wollen, ich habe...
Kannst auch mal vorbeikommen.
Nein, ich würde gerne.
Ich einfach einladen, ich gar kein Mitspracherecht. Kommt doch auch!
Und sie hat an der Kasse gearbeitet und ich wollte immer unbedingt einmal tippen. Das wollte ich immer mal. Wollen. Ich hätte gerne mal so einen Tag lang an der Kasse gearbeitet. Wahrscheinlich wäre ich am Abend durchgetrillt vor lauter blöden Kunden.
Ja, nein, aber ich weiss nicht, bist du jetzt zum Beispiel, ich habe es mit dem Bastian Baker so davon gehabt, wenn du jetzt die Option hast, du bist am Einkaufen, egal in welchem Laden, aber du hast die Option, am Self-Scan-Checkout quasi dort zu zahlen oder du gehst an die Kasse, wo jemand physisch sitzt. Was machst du?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich im Stress bin, dann mache ich es selber am Self-Checkout. Und sonst gehe ich im Fall sehr gerne noch zu einer Person zahlen oder eben, wo am Laufband hockt, quasi zahlen. Das mache ich schon noch recht oft eigentlich.
Ich mache es immer dann, wenn niemand anders steht, also ansteht. Dann, wenn ich gerade der Weg frei ist, dann gehe ich immer zu der Person, weil ich dann immer denke, sonst denkt die sich, sonst ist die traurig, dass ich mich für den Automat entschieden habe.
Ja, voll. Da braucht sie eigentlich gar nicht.
Ja, das möchte ich nicht, weil ich habe ehrlich gesagt früher, ich habe mir immer gewünscht, so als Kind einmal so dürfen scannen. Ich habe das mega cool gefunden. Und jetzt mittlerweile müssen wir ja scannen und es schießt mich ja nicht mehr an als Zeug scannen, weil es mir leider Gottes ja auch immer wieder passiert, dass ich es vergesse.
Sag das nicht so laut. Immer wieder? Ich habe gemeint, einmal.
Mir ist es jetzt schon sehr lange nicht passiert. Allenfalls anderen Leuten in meiner Familie, die schon können scannen, ist es gar kürzlich wieder passiert.
Nein.
Aber er hat es dann gemerkt, ist umgekehrt und hat es noch gemacht. Aber es ist knapp gesagt. Also wirklich. Es ist wieder 5 von Hausverbot über uns.
Irgendwann könnt ihr bei euch im Dorf nie mehr posten. Ich kann leider nicht.
Einfach kriminell. Kriminell.
Ja. Nein, was mir eben in letzter Zeit immer passiert ist, und darum gehe ich wieder vermehrt zu Leuten, die an der Kasse hocken, dass jedes Mal, wenn ich an den Selfscan gegangen bin, bin ich in die Stichprobenkontrolle eingekommen.
Okay, dann musst du immer warten, bis jemand kommt, oder geht es so ewig lang?
Und du hast alles schon eingeräumt, dann müssen irgendwie 4 Artikel wieder ausräumen.
Nein, 4, 10 bei mir.
Ah nein,
bei mir sind es 10 Stück gesehen. Okay. Und ich habe alles extra so schön sorgfältig eingeräumt, so die schweren Sachen unten, die Licht unten. Und dann kommt die Frau, Und dann reißt sie alles aus, es scannt und macht es irgendwie wieder in die Tasche rein. Und ich so, okay.
Und du so, ich habe so Mühe gegeben, zu mir rum.
Dankeschön.
Danke für nichts.
Aber ich habe kürzlich eine Begegnung gehabt an einer Kasse mit einer Perle.
Ah, wirklich? Also ja. Sie hat gearbeitet?
Sie hat gearbeitet. Sie ist eine perlige Verkäuferin. Sie hat dann irgendwann so, hat sie mich so angeschaut und dann hat sie so gesagt, ah, ich höre auch den Podcast.
Oh je, das ist sehr herzig. Ja. Vielleicht können wir da gerade noch eine Geschichte einfließen lassen. Wir freuen uns immer sehr über Kommentare, wenn ihr Geschichten, die wir im Podcast erzählen, mit uns teilt, wo ihr vielleicht das Gleiche oder Ähnliches erlebt habt. Und wir haben es ja letztes Mal in der Folge, wo wir so ein bisschen von Nachbarschaftsgeschichten hatten. So, ja. Ich habe erzählt von meiner Nachbarin, die irgendwie nach dem dritten Tag ist, kam Motze, ich laufe jetzt laut. Und da hat sich jemand gemulden, via Instagram ist das gewesen. Und hat geschrieben, dass sie auch so eine Nachbarin gehabt hat. Das war schon ein Moment her, wo sie irgendwie um die 20 war, irgendwie ihre erste eigene Wohnung gehabt hat. Und dann ist sie in ein Haus gezogen mit auch insgesamt 9 Parteien, unter anderem auch die Hauswartfamilie. Und die Nachbarin war Ende 20, hat offenbar 3 Kinder gehabt und ziemlich viel Zeit, hat sie geschrieben. Und das super, sind ja meistens die, oder? Und sie hat dann ihre, also unsere Podcast-Perle, wollen anhängen, sie hat ein Päckchen Zigaretten in die Waschmaschine eingerührt. Und darum sind die Waschmaschine kaputt gegangen. Das Problem ist aber unsere Hörerin, also unsere Podcast-Hörerin, die hat gar nicht geraucht. Die Nachbarin, die sie aber angeschwärzt hat, schon. Und es ist nur besser geworden, jedes Mal, wenn sie heimgekommen sind, hat die Nachbarin hinter dem Vorhang geschaut und sie einfach wirklich auf Schritt und Tritt beobachtet. Und ich weiss auch nicht, warum. Die hat einfach offenbar aus unerklärlichen Gründen ein riesen Problem mit ihr gehabt und die wollen loswerden.
Das ist ja mega gemein.
So, jetzt hat unsere Podcast-Perle einfach angefangen, stinkfrech dieser Nachbarin zurückzuwinken, wenn die hinter dem Fenster rausgespinselt hat. Und hat dann Folgendes gemacht. Unsere Podcast-Perle, ihre Freund, ist Polizist bei der Kantonspolizei.
Oh, bam.
Genau. Und eines Tages ist der extra in Uniform sie besuchen zu ihrem Heim, hat mit dem Polizeiauto offensichtlich sehr, dass man es sehr gut sieht, auf dem Besucherparkplatz parkiert. Und die Nachbarin natürlich sofort wieder am Fenster hat sie da geschrieben und wollte wissen, was da abgeht. Und der Freund in Polizistenuniform hat ihr auch ganz freundlich zugewunken. Und das ist das letzte Mal gewesen, dass irgendetwas vorgefallen ist. Die hat sie nachher nie mehr beobachtet. Das ist der so eingefahren.
Hat sie sich dann aber ratzfatz ein anderes Opfer gesucht wahrscheinlich.
Genau,
hey, nein, wirklich. Es gibt doch so viele Sachen, die man machen kann. Ich habe kürzlich gedacht, ich muss ja auch wieder daran arbeiten, dass ich ein Hobby mehr suche, weil ich habe ja immer noch nicht wirklich ein Hobby. Ich habe ja irgendwann, ist das mal mein Hobby gewesen, also Podcast.
Also gemeint, Leute Nachbarn beobachten.
Nein, aber bei solchen Leuten denke ich mir auch, ihr habt es noch dringender nötig, als ich ein Hobby zu finden.
Mhm. Und was und hast du dir überlegt?
Ich habe mir jetzt kürzlich überlegt, was könnte ich machen, was ich muss irgendetwas haben, was ich ästhetisch finde und wo mich irgendwie so ein bisschen nachhaltig auch erfreut. Und dann bin ich auf etwas gestoßen, das heisst Ikebana.
Was? Ikebana?
Ikebana. Das ist eine japanische Art, also eine japanische Art, Blumen zu arrangieren.
Okay.
Genau. Und zwar kauft, also in Japan hat man so kleine, was sind das, so Sockeli mit so, also ein Sockel.
Ja.
So kleine Holzblättchen.
Ja.
Mit so Nudeln drin, ganz viele kleine Nudeln.
Mhm.
Und die tun das in eine schöne flache Vase mit ein bisschen Wasser, tun sie das Sockeli rein. Es gibt sicher einen Namen für das, den ich nicht kenne. Ich bin noch ganz am Anfang vom Hobby. Meine Mutter hat mir jetzt eben so eins geschenkt, darum. Ich fange jetzt an. Und dann machst du das da drin und dann kaufst du dir Blumen und dann tust du die so in einer fast meditativen Art, tust du die so einzeln schön arrangieren. Und zwar immer im natürlichen Verlauf von der Blumenwachsart. Also wenn die zum Beispiel so einen leichten Linkstrahl hat, dann schaust du, dass du das schön aufnimmst und so, sodass das insgesamt ein ganz harmonisches, schönes Arrangement gibt. Das ist Ikebana. Und es ist wirklich, es gibt auch noch so Regeln mit goldigem Schnitt und so. Das mache ich natürlich alles nicht. Das ist mir dann wieder zu aufwendig. Aber ich finde, es sieht so hübsch aus. Und ich freue mich jetzt, wenn ich da ganz schön Sachen arrangiere.
Also jedes Mal, wenn du jetzt zu mir kommst, podcasten, komme ich so ein Blumenarrangement über.
Nein, ich mache mir selber ein Arrangement, aber du kannst es nachher bestaunen.
Aber das machst du daheim alleine am Küchentisch?
Ja, sicher. Wo denn sonst?
Ja, keine Ahnung.
Auf dem Dorfplatz. Hä?
Nein, aber ist ein Hobby nicht etwas,
das
dann...
Das ist so, schau, so sieht das aus, wenn es so fertig ist.
Okay, wow.
sieht doch hübsch aus.
Ja, es sieht hübsch aus. Du kannst es ja vielleicht in die Story hauen bei dir, ja. Wenn du auf den Podcast hinweisest, dann kann man das anschauen. Man kann es sicher einfach auch googeln. Wie heisst es? Ikebana.
Ikebana. Okay. Ikebana ist jetzt, auf jeden Fall, das ist jetzt der erste Versuch von einem Hobby von mir, mhm. oder so etwas wie ein Hobby. Und mal schauen, ob das nachhaltig mich beglückt.
Oh mein Gott. Aber ist denn das Hobby nicht auch noch schön, weißt, wenn man es kann mit anderen Menschen, also du musst jetzt nicht gerade deinen Damenturnverein bei dir im Mord oder so, aber irgendein Hobby, das man kann teilen mit anderen Menschen.
Ja, aber ich teile ja sonst schon meine Zeit mit allen Leuten.
Ja gut, das stimmt.
Also ich finde, ich muss ja irgendetwas finden, wo ich kann allein irgendwie sein und ich habe gar keine Mühe allein zu sein. Also ich bin eher ich habe eher zu wenig Zeit mit mir momentan. Darum bin ich glaube froh, wenn ich denn das so mache. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt langfristig Spass wird machen.
Und sonst findest du sicher irgendetwas anderes.
Aber ich probiere es jetzt und ich habe so gedacht, jetzt so gerade auf den Sommer, ist doch das schön, wenn wir immer so ein paar schöne Blümchen daheim haben.
Ja, das stimmt. Ich habe auch immer frische Blümchen da, aber dort sind wir halt schon anders. Das ist lustig, meine Schwester ist aber auch so, dann findet sie plötzlich wieder, nein, ich brauche jetzt Me-Time.
Ich brauche
eigentlich nie
aber
Me-Time.
Aber deine Schwester, oh mein, soll ich sagen?
Ja.
Deine Schwester ist auch Stier wie ich.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und ich glaube, ehrlich gesagt, vielleicht ist das so ein Ding. Ich bin sehr gern mit mir.
Ich bin schon auch gern mit mir, aber vielleicht so 2 Stunden und dann ist das auch gut.
Ja gut, ich kann jetzt auch nicht 4 Stunden Ikebana machen. Also, weißt du, was ich meine? Ich habe ein Kind, ich muss dann schon wieder schauen. Aber ich finde, das ist so etwas, es gibt ja, ich habe sicher, das habe ich sicher schon 1000 Mal im Podcast erzählt, aber ich habe so die Theorie, dass es 2 Arten von Menschen gibt. Es gibt die Leute, die in Gruppen und in Gesellschaften Energie saugen und sich aufladen. Mhm. Ich kenne ganz viele von diesen Leuten. Ich habe das Gefühl, du bist auch so jemand.
Ja.
Und dann gibt es Leute, die dort aber Energie verlieren und dann sich zurückziehen müssen.
Um sich wieder aufladen.
Und ich gehöre zu dieser Art und zu dieser Sorte. Also wenn ich ganz fest gesellig bin, was mir total Spass macht, aber dann bin ich die ganze Zeit am Energie geben. Mhm. Und dann muss ich irgendwo mich mal schnell wieder aufladen. Und das mache ich allein.
Mhm. Oh nein, tue ich dir Energie entziehen?
Du entziehst mir das letzte bisschen Energie. Oh nein. Nein, sage ich sicher nicht. Nein, es ist auch, ich finde, es kommt dann auch noch, es gibt so Abstufungen. Wenn es fremde Leute sind, zieht es am meisten Energie.
Ja.
Wenn du dich mega wohlfühlst mit einer Person, dann immer weniger. Mhm. Also, mein Mann zieht mir keine Energie. Von dem her, ja.
Gut. Übrigens, apropos Schwester und Stier, die hat ja bald Geburtstag am 30. April und dann haben wir ja unser Einjährigen.
Stimmt!
Wir haben unser einjähriges Podcast-Jubiläum am 30. April, das ist schon sehr bald. Nein, es gibt kein Geschenkchen, wir machen kein Geschenkchen, wir gehen auf Rom. Meine Mami, meine Schwester und ich, wir machen jetzt immer an den Geburtstag eigentlich, das haben wir ja auch schon besprochen, dass ich finde so, also es ist schön, wenn man etwas überkommt, mega, aber gerade so mit Familie finde ich es mega toll, wenn man halt Zeit miteinander verbringt.
Und ja, absolut.
Sie hat jetzt wie dürfen aussuchen, also ja, logisch, hat sie dürfen aussuchen, das ist ihr Geburtstag. Und sie möchte jetzt auf Rom, jetzt gehen wir das erste Mal auf Rom ein Wochenende.
Schön.
Freue ich mich.
Bin nie in Rom gewesen.
Ich auch nicht.
Eigentlich noch verrückt, nicht? Also so, ich weiß nicht wieso.
Als ehemaliger Ministrant, noch nie im Vatikan.
Ja, und ich würde mir jetzt ehrlich gesagt vorstellen, dass mir die Stadt wahrscheinlich wahnsinnig gefällt, gerade so, was so die Architektur angeht und so. Aber ich weiß nicht, das hat mich irgendwie nie da verschlagen bis jetzt.
Ich habe halt immer gehört, dass gerade so im Sommer in Rom, glaube ich, wahnsinnig heiß ist.
Und wahnsinnig touristisch.
Und wahnsinnig touristisch. Und ich finde halt einfach... Und jetzt kommt wieder meine Morgenstimme. Und ich finde halt einfach, ich weiß auch nicht, ich habe sehr gerne Städtetrip, aber wenn ich dann im Sommer mir vorstelle, ich muss bei 35 Grad oder 40 Grad durch eine Stadt durchgewackelt, dann löscht es mir ab.
Ich bin mal mit einer Freundin, ich glaube, das war im August, auf Athen. Weil ihre Schwester lebt dort. Und wir sind in dem Athen gesehen, das war wirklich etwa 40 Grad. Und wir sind auf die Akropolis hochgelaufen. Ich habe gemeint, ich sterbe, gell? Ich habe wirklich gemeint, dass mein letztes Stündchen hat geschlagen. Und dann hat es dort ja noch so Touristen fallen. Wir haben natürlich kein Wasser dabei gehabt. Und dann haben wir irgendwie...
28'000 Franken ein Fläschchen Wasser.
100 Euro haben wir ein Mini-Fläschchen Wasser gekauft. Also es ist wirklich, aber sonst sehr schön gewesen, aber sehr heiß. Unfassbar heiß.
Darum finde ich es immer schön, wenn man dann im Sommer Städtetrips in Norden machen kann. Bin ich jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren in Kopenhagen gewesen. Und diese Woche bin ich jetzt zum 150. Mal in Paris gewesen. In Paris.
Du bist in Paris gewesen.
Ja, schon wieder. Ich weiß,
hast du wieder Feinde gemacht im Déjà-vu?
Nein, das Mal habe ich wirklich ganz gut aufgepasst. Was habe ich gemacht? Ich habe Netflix geschaut und ein bisschen fürs Theater gelernt. Ich dachte, ich schnöre jetzt nie mehr im Déjà-vu, nicht, dass wieder irgendjemand hässig wird und sich empört.
Mega gut.
Aber ich bin ja dort durch sehr langweilig. Ich könnte jetzt wenn wir jetzt wieder einen Städtetrip würde planen, fände ich, ja, ja, gehen wir auf Paris. Und ich weiß jetzt,
ja, wenn es sich bewährt hat, warum nicht? Man entdeckt ja dann immer wieder etwas Neues. Also voll. Für mich ist das zum Beispiel Antwerpen. Ich gehe mega gerne auf Antwerpen. Mhm. Das ist, ich bin schon tausendmal gesehen und ich könnte jedes Mal wieder gehen.
Ja. Bei mir ist es mir auch nur darum, weil ich einfach wahnsinnig vergesslich bin. Und dann manchmal, auch jetzt das Mal, sind wir so durch Quartier durchgelaufen, wo ich gesagt habe, oh, das ist ja mega schön. Und nachher dann so, also, wir sind letztes Mal schon da gewesen. Also,
du hast einfach nicht geschaut, oder was?
Vielleicht, ich weiß es nicht.
Aber es verändert sich ja auch gerade in einer Stadt so oft alles wieder. Also Läden, die kommen und gehen und irgendwie neue Restaurants und Beizen, die aufmachen und Kaffees. Von dem her, es gibt ja eh immer wieder etwas Neues zu entdecken.
Ja, ich habe zum Beispiel, wir sind auf dem Berg, ich muss schauen, ich habe es aufgeschrieben, Berg Lachaise. Sind wir gewesen.
Berg Lachaise.
Es klingt schöner, als es ist. Es ist der weltbekannteste Friedhof, offenbar.
Ah, ist das dort, wo der Jim Morrison liegt?
Edith Piaf.
Das wird sicher der gleiche sein. Ja.
Schon? Mhm. Auf jeden Fall, wir haben gefunden, wir gehen den Friedhof anschauen. Und das war so crazy gewesen, wie riesig der Friedhof ist, wie, und zum Teil die Grabstätten. Also, das sind ganze Familien, die dort in Grabstätten innen liegen. Und, also, ich habe das Gefühl, die haben keinen Platz mehr für noch mehr Tote. Dort ist wirklich ein Grab am anderen. Und dann so riesige Bauten, wo bei uns halt einfach irgendwie ein Kreuz ist oder ein Grabstein, ist das dort mit verdammten Monumenten. Und das hat mich mega beeindruckt. Und ich weiß auch nicht, ich finde so Friedhöfe ja immer mega spannend. Das Einzige, was ich dann aber mache, ist schauen, wie alt sind die Leute geworden.
Zum Teil tut einem das auch weh, nicht?
Ja, voll. Und manchmal kann ich dann sogar noch googlen, ob ich etwas herausfinde über die Person. Ja. Und ja, ich weiß auch nicht, warum ich dort so das Interesse habe.
Das habe ich aber im Fall auch. Das ist lustig. Auch? Ich habe gerade kürzlich in einem Podcast zu Gast sein, in einem Reisepodcast. Mhm. Und über meine Reise...
Du machst ein bisschen viele Podcasts in letzter Zeit.
Podcast-Hure. Nein, aber es hat sich jetzt einfach gerade kumuliert. Auf jeden Fall habe ich dann zu Gast sein und über meine Reise nach Schottland, die ja für mich eine der schönsten Reisen war, die ich je gemacht habe, erzählen. Und dort in Edinburgh bin ich auch auf einen Friedhof, weil der Friedhof dafür bekannt ist, dass dort so ein bisschen eine Inspiration stattgefunden hat für Namen aus dieser ganzen Harry-Potter-Welt.
Okay.
Also Tom Riddle liegt da zum Beispiel.
Wer?
Tom Riddle.
Ist das eines Harry Potter?
Das ist der Voldemort.
Ah, also der heisst, also
der
was?
Heisst ja nicht Voldemort, der ist ja nicht so getauft worden, der heisst Tom Riddle.
Okay, gut.
Aber egal. Das ist auf jeden Fall... Ja, ich weiß, man darf Harry Potter nicht mehr toll finden. Also vor allem einfach weg der Joanne K. Rowling, weil sie ultra problematisch ist. Ich habe es auch dazu gesagt, jedes Mal, ich finde sie blöd und ich möchte es auch nicht unterstützen, aber es hat trotzdem einen grossen Teil von meiner Jugend und Kindheit ausgemacht.
Das ist doch okay.
Dann bin ich halt gegüchselt, okay?
Ja, das ist okay.
Und ich finde es irgendwie etwas sehr Schönes auch, auf so einem Friedhof spazieren. Vor allem, wenn man sich schön Mühe gegeben hat mit den Grabsteinen und so. Ich bin mal auf einem Friedhof gewesen, im Wallis, wo der Alberto Giacometti liegt.
Ja.
Das war zum Beispiel extrem underwhelming gewesen, weil im Wallis haben alle einfach so langweilige kleine Holzkreuzchen. Da gefällt es mir
da
schon
besser.
In Edinburgh, wo so wirklich so Monumente gebaut werden.
Und das gibt es ja in der Schweiz wie nicht, glaube ich. Das habe ich das Gefühl gehabt. Also das habe ich jetzt auch da in Frankreich auf dem Friedhof das erste Mal gesehen. Also das eine hat ausgesehen wie so ein halbes Bett. Hättest du nur noch eine Decke nehmen und dann wärst du auf denen auf dem Grab oben gelegen.
Ja, jetzt habe ich mir gerade ein richtiges Zeich erzählt. Es war nicht Alberto Giacometti gewesen. Da bin ich zwar auch auf dem beim Grab gewesen, aber es war der Cesar Ritz gewesen. Entschuldigung, im Oberwallis.
Okay.
Hey, aber das ist, glaube ich, einfach etwas, das schickt sich in der Schweiz nicht. Man sieht, das spielt wieder so in die Bescheidenheit
ein. Wahrscheinlich, ja.
Oder?
Ja. Das hat sicher
wenn jetzt
da
einer noch will, so eine. Ja. Wobei, auf dem Seelfeld hat es schon auch pompöses Zeug.
Ist das Seelfeld? Nein, das ist nicht dort, wo wir unseren G&G-Abschiedsfilm gedreht haben. Das war ein anderer Friedhof.
Seelfeld ist aber auch dort liegt unter anderem. Oh Gott, wieso weiss ich das? Johanna Spiri liegt dort zum Beispiel.
Okay.
Die Schöpferin vom Heidi.
Ja, ich weiss.
Jo, so, okay. Genug Friedhof.
Aber ich kann noch sagen, aber das finde ich dann halt wirklich immer sehr spannend. Also einerseits finde ich es lustig, zum zu schauen, wie die Menschen geheissen haben, weil es da manchmal ganz coole Namen gibt. Und zum anderen einfach eben, wo dann wirklich so siehst, okay, da liegt jetzt jemand, der den gleichen Jahrgang hat wie ich. Aber dadurch bin ich ja eh ein bisschen...
Sensation geil.
Nein, ich weiß nicht, ob es an dem liegt. Nein, ich weiß nicht, mit was es zu tun hat. Ich habe zum Beispiel auch so einen Todesanzeiger Newsletter abonniert.
Ja, hast du das schon mal erzählt? Das finde ich nämlich auch ganz gefürchtig.
Ich habe noch nie erzählt. Also, es gibt ja die Menschen, und da gehöre ich auch dazu, die in der Zeitung etwas anschauen. Und das ist bei mir auch immer so gewesen. Ich habe als erstes immer Todesanzeiger angeschaut. Aber einfach zum schauen, wie alt sind die Menschen geworden. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen, es gibt so ein Todesanzeigenportal in der Schweiz. Und
das weiß ich dank dir. Das habe ich nicht gewusst.
Ja. Und dann kann man das abonnieren und ich komme jeden Tag, komme ich einfach so aus der Region Baden, Wettigen, komme ich alle Menschen über, die gestorben sind. Und das Einzige, was ich dann schaue, ist, was haben sie für Jahrgänge gehabt.
Aber was macht denn das mit dir? Also was gibt dir das?
Ich weiss nicht, was es mir gibt, aber ich denke dann einfach so, oh shit, der ist jetzt nur irgendwie 5 Jahre älter gewesen als ich. Oder, oh Jesus Gott, da ist jemand gestorben, der Jahrgang, weiss auch nicht, 92 hat. Weiß nicht.
Okay.
Und dann probiere ich dann meistens herauszufinden, warum sind die Menschen gestorben. Und dann denke ich, oh Jesus Gott.
Das ist mir irgendwie noch belastend vor.
Ja, ich weiß, vielleicht sollte ich, vielleicht sollte ich den Newsletter abonnieren.
So haben wir alle unsere verschiedenen Hobbys.
Genau. Nein, ach. Was hast du?
Sag du. Nein, ich habe mir überlegt, was hat mich die Woche bewegt.
Ja.
Natürlich wie immer, wenn es auf den Podcast zugeht. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, bei mir sind es wieder einfach alles Sachen, die eher negativ sind. Und es schießt mich an, jedes Mal da anzukommen und mich müssen enervieren und müssen auslassen und mich müssen beklagen darüber und wundern darüber, was auf der Welt alles Schlimmes passiert. Mhm. Und von dem her bin ich sehr froh, wenn du irgendetwas Positives beizusteuern hast, aber ich kann kurz einen Abriss geben. Also was mich fest beschäftigt hat die Woche, ist die CNN-Recherche über die
Rape Academy.
Ja, Achtung, Triggerwarnung an der Stelle. Für Leute, die das nicht vertragen, wenn man über das redet, aber das ist CNN hat recherchiert und hat diverse Netzwerke und Gruppierungen gefunden im Internet, wo man sich in eben so Netzwerken unter anderem, also das sind Online-Plattformen oder Telegram-Gruppen, wo sich Menschen, sage ich jetzt mal, aber Männer, darüber austauschen, wie sie ihre Partnerinnen, Frauen und Freundinnen und leider Gottes zum Teil eben auch andere Frauen in ihrem Umfeld, also Verwandte, wie man die kann betäuben und vergewaltigen, ohne dass sie das merken.
Mhm.
Und dann wird sich austauscht darüber, wie man die Betäubung, also wie man vorgehen muss, wenn man die Frauen betäubt und damit die das nicht merken und wie eben welche Dosierung und es geht sogar so weit, dass dann das Ganze gefilmt wird und teilweise ins Internet gestellt wird im Gegenzug. Also und im Gegenzug wird einfach gezahlt für das. Mhm. Also so verdienen sie sich dort quasi noch Geld. Und ich bin ehrlich gesagt, also ich habe die jüngsten Ereignisse, was Manosphere angeht, was Schlagzeilen angeht, jetzt zum Beispiel rund um die Christian Ulmen-Thematik mit den Deepfakes. Und jetzt die eben sogenannte Rape Academy, wo sich Männer gegenseitig Tipps geben, wie sie sich können vergehen an den Frauen, die sie vorgeben zu lieben. Das finde ich so dermaßen widerwärtig. Und es macht mich so hässig, dass ich einfach das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie weit ihr das noch treiben wollt, bis es komplett eskaliert. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade in so einer ganz kritischen Phase, was das Thema angeht. So ein Geschlechterkampf entsteht da.
Ja, vor allem, du hast ja das Gefühl, es kommt jeden Tag kommt noch irgendetwas Kränkeres. Ja,
und dann hast du halt immer noch ganz viele Männer, die immer noch reagieren. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch das, was du denkst. Das betrifft mich nicht. Ich bin nicht so.
Mhm.
Ich denke nicht so. Ich gehöre nicht dazu.
Mhm.
Aber auf diesen Seiten hat es 62 Millionen Aufrufe auf einem Video. Und dann denke ich mir halt so.
Du kennst ganz viele Männer.
Du kennst wahrscheinlich eben ganz, ganz viele Männer, die so sind. Und wo
du weißt es einfach
nicht. In deinem Freundeskreis sind, wo in deinem Verwandtenkreis sind. Du weißt es nicht oder du willst es nicht sehen. Ich weiß nicht, was es ist.
Mhm.
Weil es kann ja nicht sein, dass irgendwie jede Frau mindestens eine Frau kennt, wenn sie nicht selber die Frau ist, die Opfer worden ist von einem sexuellen Übergriff.
Mhm.
Und komischerweise aber niemand will den Täter kennen. Also es kennt irgendwie niemand den Täter, aber wir alle kennen Opfer. Und ich finde das irgendwie, es macht einfach keinen Sinn. Ich glaube, vielleicht ist es wirklich jetzt halt einfach, also der Appell einfach auf, ich habe langsam das Gefühl, das läuft ein bisschen ins Leere, aber schaut einfach bitte an in eurem Umfeld. und schauen wirklich an, weil wir haben einfach ein riesengroßes Problem in dieser Hinsicht. Und ich weiß nicht, aber vielleicht triggert es mich auch so hart, weil ich jetzt Mutter bin auch von einer Tochter und ich auch permanent Angst habe, dass ihr irgendetwas passiert. Ja. Und ich ehrlich gesagt nicht weiss, was das mit mir machen würde.
Mhm. Ja. Es ist crazy. Ich habe jetzt auch nichts Schönes, was ich dir könnte sagen, weil ich auch, was mich
diese
Woche...
Also das ist einfach ein grosses
genau, Thema. Und was mich beschäftigt hat, ist natürlich rund, und dort nicht einmal die Geschichte selber, und die müssen wir auch gar nicht aufrollen, ist auch eine Enthüllung gewesen, ist eine Enthüllung von SRF rund um den Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer, hat sicher alle mitbekommen. Mhm. Er hat zugegeben, dass er bei Olympia 2022 mit einem gefälschten Covid-Zertifikat eingereist ist. Das ist jetzt publik geworden, hat auch für das müssen eine höhere Buße zahlen und ist jetzt quasi entlassen wurde vom Verband. Und was mich dort, aber bei dieser ganzen Geschichte einmal mehr wahnsinnig schockiert hat, und ich habe logischerweise natürlich auch gerade Hühnerhaut, ich habe es nicht können sein lassen. Ich habe mich dann durch all die Kommentarspalten durchgelesen, weil es ist wie, ich weiß nicht, es ist wie ein Unfall. Du fängst einmal an, du schaust her und du kannst nicht mehr aufhören. Und was da wieder an Kommentaren geschrieben worden ist, ist wirklich an Boshaftigkeit, an Hass. Zu überbieten. Also, wie viel Hass und Frustration die Leute in diesen Kommentarspalten lassen lassen, finde ich wirklich, also, ich denke, manchmal hat es euch eigentlich sehr nicht geschissen, das im Internet so zu schreiben. Was
aber
ist
wohin,
mit euch falsch gelaufen?
Wohin ist der Hass adressiert gewesen?
Ja, natürlich vielfach als Haus SRF und an Reporter, wo quasi die Geschichte aufgedeckt hat. Mhm. Aber wirklich, weißt du, zum Teil Sachen wie, hey, dass du dich noch zum Haus ausgetraust, warte nur, wenn du mir mal über den Weg laufst, dann bist du in deinem Leben nicht mehr sicher. Also wirklich Drohungen, wo ich finde, so schleift es euch eigentlich.
Wir haben es doch mal davon gehabt, dass wir nicht mehr gerne über die Corona-Zeit reden, weil es irgendwie einfach so, also ich zumindest, möchte das gerne einfach verdrängen. Ich habe da irgendwie nicht so, es macht irgendwie etwas Ungutes mit mir.
Ja.
Aber ich bin manchmal immer wieder erstaunt, was es zum Teil. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe es wie eben, ich habe mit dem abgeschlossen.
Ja. Also es ist gefühlt, ist ja auch schon so lange her und so weit
weg. Ich bin manchmal wirklich entsetzt. Also ich glaube, aus meiner Perspektive habe ich das Gefühl, die Schweiz hat das einigermaßen solid gehandelt.
Mhm.
Also, ich meine, das ist ein Ausnahmezustand gesehen. Wir sind das allererste Mal alle miteinander in diesem Boot gesessen.
Niemand hat schon mal erlebt,
was passiert, ja, welches Ausmaß das noch annimmt. Aber da ist so viel Frustration und noch Hass und Wut um, was die Zeit angeht. So viele Emotionen noch, weißt du, so frische Emotionen, die ich so finde, ah, krass. Das geht ganz vielen Leuten überhaupt nicht so wie mir.
Ja.
Also das haben ganz viele Leute überhaupt nicht verarbeitet. Und eben immer, wenn es die Möglichkeit gibt.
Das ist jetzt wie ein Ventil wieder, oder?
Ja,
jetzt
das wieder aufleben zu lassen. Dann zack, stürzen sich die Leute auf das.
Ja.
Und ich meine, gell, der Patrick Fischer, ich finde ihn als Person, er ist mega ein feiner Typ. Und ich finde, er hat auch Grossartiges geleistet in seiner Funktion als Trainer. Aber wir müssen doch nicht darüber streiten, wenn du die Regeln brichst, und das ist illegal gewesen. Das hätte er nicht dürfen machen. Mhm. Das ist ihm damals bewusst gewesen, das ist ihm heute bewusst. Und er hat das in vollem Bewusstsein gemacht.
Ja.
Das ist seine Entscheidung gewesen. Aber dass er irgendwann für das wird müssen Konsequenzen tragen, das ist doch auch einfach irgendwie offensichtlich und total logisch.
Mhm.
Klar kann man jetzt darüber diskutieren, hat man jetzt noch warten können, weil er ja, glaube ich, im Sommer sowieso aufgehört hat.
Genau.
Hat man das Ganze jetzt irgendwie noch einigermaßen wohlwollend können über die Bühne bringen. Aber auch dort, ich denke mir, du bist in einer öffentlichen Funktion, du musst dich an gewisse Regeln halten. Fertig, Schluss. Egal wie sympathisch ich dich als Person finde, egal wie sympathisch oder egal wie erfolgreich du bist in deiner Funktion.
Auch für
es gibt
dich
auch für dich Regeln, so wie für alle anderen auch.
Genau.
Und die greifen jetzt. Und das ist schade und das ist traurig und das ist aufwühlend und wahrscheinlich für alle Eishockey-Fans eine riesengroße
Frustration.
Ja, I get it. Und für mich trotzdem überhaupt nicht überraschend. Mhm. Und dass man jetzt aber findet, hey, der Mensch, der in dem Fall den journalistischen Part dazu beiträgt hat.
Auf den gehen wir jetzt los.
Auf den gehen wir jetzt los.
Das ist keine Hexenjagd.
Das finde ich jetzt ganz spässig.
Ja.
Weil, was heisst das denn, wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt, was heisst denn das, dass man nicht mehr möchte, dass die Wahrheit aufdeckt wird, sobald man selber findet, die Person ist sympathisch, die darf agieren und walten und schalten, wie sie will, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, so à la Orange in den USA. Wieso kommt es mir ein bisschen vor, ehrlich gesagt?
Ja.
Und wenn wir anfangen unterscheiden, wer welche Konsequenzen fürchten muss für sein Handeln nach irgendwie persönlichen Sympathien, dann, Entschuldigung, kann man in einer demokratischen Gesellschaft aber gar niemanden annehmen.
Ja.
Also das ist, ich finde das hochproblematisch. Und der Mann hat seinen Job gemacht, und er hat ihn gut gemacht und es ist mir mit Sicherheit auch nicht leicht gefallen. Weil er sicher auch in einem moralischen Dilemma war in dem Moment. Und er hat sich aber dafür entschieden, dass er ist in seiner Funktion dort war und er hat in seiner Funktion nachher berichtet. Und das ist richtig gewesen. Fertig, Schluss.
Ja, und das hat mich einfach eigentlich mehr schockiert, wie viel Hass im Internet rum ist. Und ich wirklich, wir haben, sind zusammen gewesen, gehen zu Nacht essen, am Donnerstag, sehr schönen Abend.
Sehr also schönen Abend!
Also du hast eingeladen.
Ich durfte einladen.
Du hast einladen. Einladen, genau.
Es war wunderbar.
Ja. Und habe wirklich auf dem Heimweg irgendwie, also es hat ja zum Teil irgendwie 1000 Kommentare unter diesen Posts, wo ich wirklich denke, hey, Leute. Mhm. Und dann regt es mich immer so auf, die am hässigsten sind, sind die mit den meisten Rechtschreibfehlern.
Das kommt dann immer noch dazu, gell? Ja.
Was mich auch noch beschäftigt hat diese Woche, ist ein anderes Thema. Und das habe ich eigentlich, weiss ich gar nicht, wie du das damals gehandelt hast. Es ist ein Doku bei SRF und ich hatte den Filmemacher, den ich bei mir im Radiostudio hatte. Der Doktor heisst «Mein Leben nach dem Notenschnitt». Und zwar ist das der Lucius Vespe, ist ein Filmemacher, der hat drei Jugendliche begleitet, so 13, 14, und es ist um die Frage gegangen, wo du wahrscheinlich, wo wir alle irgendwann mal im Leben gehört haben. Und was machst du nach der Schule? Was möchtest du mal werden?
Ja, verständlich. Ja.
Genau, und das ist ein Doc, den ich sehr empfehlen kann, den ich sehr, sehr herzig gemacht. Ui, mein Telefon.
Wer läutet da?
Eine Kollegin, die abgesagt hat für morgen, aber die muss jetzt warten, geschwind. Okay. Meld mich dann nachher. Genau, und er begleitet die Jugendlichen quasi in der Oberstufe auf dem Weg zu der Berufswahl mit all diesen Fragen, wie soll es weitergehen nach der Oberstufe. Und das, ich habe mich so wiedergesehen in diesen Kindern. Ich meine, du bist, es ist eigentlich schon noch krass, du bist irgendwie 13, 14, hast gerade irgendwie völlig anders zu tun in deinem Leben. Du weißt gar nicht so recht, wer du eigentlich bist. Und du musst eigentlich so die erste grosse Entscheidung im Leben fällen. So, was möchte ich im besten Fall die nächsten 50 Jahre schaffen in meinem Leben? Und das ist ein Doku, den ich wirklich sehr empfehlen kann. Sehr, sehr, sehr ehrlich auch. Also, sehr, wie die Realität ist, wie ich es auch erlebt habe. Ich wollte dich mal fragen, wie hast du das damals erlebt?
Bei mir war relativ früh klar, dass ich mich nicht mit 14, 15 entscheiden müssen, weil meine schulische Karriere definitiv nicht länger geht. Ich habe in der BEZ, also in der Bezirksschule Riefelden, bin ich gesehen und habe dort dann den Schnitt, den man damals hat erreichen musste, um ins Gymi zu kommen, das war ein 4,7. Gewesen.
Ja, genau.
Dann habe ich mit Ach und Krach den gemeistert. Ich bin damals noch nicht so fokussiert gewesen und ich habe viel geschwätzt im Unterricht und mich viel ablenken lassen. Doch. Und ich bin noch nicht so auffallend gut gewesen in der Schule.
Ja.
Aber solid, weißt du? Und der 4,7-Schnitt ist ja wunderbar.
Lange
nicht, ja. Genau, und habe es dann geschafft, den Schnitt zu erreichen, den man braucht, damit ich nachher auf Mutten ins Gymnasium gehen.
Ja.
Und das hat ja wie mir so ein bisschen Zeit geben, zusätzliche Zeit, um herauszufinden, was ich eigentlich möchte machen.
Also du hast dort wie keinen Plan gehabt?
Nein, ich habe gar keinen Plan gehabt. Ja. Ich habe zwar, das stimmt nicht, ich habe nicht gar keinen Plan gehabt, weil dort ist ein Steckbrief entstanden und dort drauf ist schon gestanden, ich will Journalistin werden.
Okay.
Aber ich habe absolut keine Ahnung, was das heisst. Mhm. Also meine Vorstellungen von Journalismus sind prägt gewesen durch Bibi Blocksbergs Kala Kolumna. Also so, ich habe gedacht, ich habe irgendwann eine freshe Vespa und bin immer überall dort, wo etwas passiert. He? Also, und du berichten. So, ja. Das habe ich gemeint, das ist Journalismus. Und habe mir dann Zeit erarbeitet und
ja.
Dann durfte ich ans Gymi gehen und erst im Gymi eigentlich gemerkt, wer ich bin, wo meine Stärken liegen und Schwächen. Und ich bin auch erst dort. Ich bin dort wirklich gut, also ich bin eine sehr gute Gym-Schülerin gewesen.
Und du bist ja dann, was bist du jetzt, 16, 17, 18, so umeinander,
ja, genau,
oder?
Ja, genau, richtig. Und habe erst ich bin mega dankbar gewesen, dass ich die Zeit hatte, um so ein bisschen herauszufinden, in welche Richtung möchte ich eigentlich. Und habe mich ja dann dort auch sehr inspiriert gefühlt durch eine Lehrerin, durch meine damalige Klassenlehrerin und bin dann durch die ermutigt worden, nachher zu studieren.
Ja.
Wo ich mir ja wieder Zeit gekauft habe in dem Sinn.
Voll.
Also es hat sich immer wieder rausgedeutelt, dass ich mich wirklich festlegen musste. Und das erste Mal, als ich mich dann wirklich festlegen musste, also ich habe dann Deutsch und Geschichte studiert und habe dann einfach so en passant während dem Studium erst, also in meinen 20er, habe ich dann angefangen, journalistisch zu arbeiten.
Ja.
Also das ist ultra lang gegangen. Und das, ich bin mega dankbar für das. Das ist halt ein grosses Privileg auch. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich mich entscheiden müsste, im Alter eben von 15, wie geht es mit meinem Leben weiter und mit welchem Job möchte ich gerne meine Zukunft gestalten, dann wäre ich masslos überfordert. Und bei dir ist es ja anders, weil du hast dich für das KV entschieden.
Genau, aber ich habe mich eigentlich wie zwungenermassen für das KV entschieden. Also ich habe mir damals gewünscht, ich könnte mir wie die Zeit erkaufen oder erschleichen, dass ich noch weiter in die Schule kann. Aber bei mir ist es so, wie, das ist keine Frage gewesen, dass ich noch länger Schule mache. Ich habe ja auch eine Klasse müssen wiederholen in der Oberstufe, weil ich wirklich einfach so in Mathematik so wahnsinnig schlecht gewesen bin. Und also ich habe irgendwie einen 1,5er gehabt im Zeugnis. Das ist für mich einfach alles nicht logisch gewesen und das ist nicht in meinem Kopf. Und ich habe gewusst, ich werde in meinem Leben eh nie etwas mit Mathematik machen. Warum soll ich denn das... Also, warum soll ich mich darum bemühen, das zu verstehen, wenn ich es eh nicht recht checke? Und das finde ich schon noch krass, wenn ich so zurückschaue. Dort wünschte ich mir manchmal so von dem ganzen Schulsystem, dass man wie früher auf die Talente der Leute eingeht, oder? Dass man findet so, okay, ja, für dich ist jetzt Mathe absolut gar nichts, dann machen wir vielleicht einfach nur das Nötigste. Aber wir probiert mit Nachhilfestunden, das Zeug in den Kopf reinzuhauen. Und das ist einfach nicht reingegangen. Und logisch werde ich dann kein Mathematiker oder irgendetwas, wo es voll nur um Zahlen geht im Leben. Dass man dort vielleicht schon genug früher her schaut. Und die Frustration dann als 13-jähriges Kind war ja dann für mich mega schlimm gewesen. Und ich habe dann auch wegen diesen schlechten Noten hatte ich gar nicht den Schnitt gehabt, um irgendwie an Kante zu gehen oder weiter in die Schule. Und darum ist wie, habe ich mich müssen entscheiden mit 14, wo ja dann gehst du schnuppern, gehst du ausprobieren, was passt zu mir, was passt vielleicht nicht zu mir. Habe ich müssen eine Entscheidung fällen, was möchte ich jetzt für eine Ausbildung machen. Und ich weiß nicht, ich bin verschiedenes geschnuppert. Ich bin Kindergärtner geschnuppert, ich bin sogar Koch geschnuppert, ich bin auf dem Büro geschnuppert und habe dann irgendwann gefunden, ich weiß eigentlich rückblickend gar nicht mehr so genau, warum, dass ich das KV gemacht habe. Ich glaube einfach, meine Mami hat das KV gemacht. Ich habe gefunden, das ist sicher irgendwie eine solide Grundausbildung, wo irgendwie nachher in verschiedene Richtungen kannst gehen.
Genau, das ist auch wieder so ein bisschen Kompromisslösung.
Voll, genau. Ja. Und habe dann Bewerbungen geschrieben und das ist schon die nächste Frustration. Ich meine, ich war 15, als ich aus der Oberstufe komme, oder 16. Und in diesem Jahr habe ich habe wirklich, und das ist nicht gelogen, ich glaube, etwa 120 Bewerbungen geschrieben für eine KV-Lehrstelle und habe mir immer mega Mühe gegeben. Auch bei den 118. habe ich, das ist so frisch aufgekommen, ist die schöne Bewerbungsmappe im Manor oder Coop oder weil immer können posten. Hat das Heidengeld gekostet.
Ja, logisch, ja.
Und habe mir auch bei der 118. Bewerbung noch gleich Mühe gegeben wie bei der 12. Aber der Frust war dann so gross gewesen, wenn du am Morgen den Briefkasten aufgemacht hast oder über den Mittag von der Schule heimgekommen bist und es war ein grosses Kuvert im Briefkasten gewesen und du hast gewusst, okay,
es
kommt wieder eine Absage. Das einzige Gute war, du hast nicht eine neue Mappe müssen kaufen. hast einfach die wieder können brauchen. Und das war irgendwie so mega frustrierend gewesen als junger Mensch, das müssen zu erleben. Und dort hätte ich mir wie mehr gewünscht, ich glaube, dass man ein bisschen offener mit dem Thema umgeht. Weil ich bin in einer Oberstufenklasse gewesen, da sind von 20 Leuten sind 17 in die Schule. Und die anderen drei, das sind zwei Kollegen gewesen und ich, die anderen zwei hatten schon eine Lehrstelle gehabt und ich wie nicht. Und das hat der Film eben schön gezeigt, hey, es geht ganz vielen Menschen auch so, die in der gleichen Situation sind, die auch die Enttäuschung erleben, die Absagen bekommen. Das ist normal und ist auch okay. Und es ist auch okay, wenn man dann mal brüllt und mal frustriert ist. Ja. Und ich habe dann tatsächlich irgendwie kurz vor knapp 5 vor Lehranfang habe ich dann eine Lehre gefunden. Aber weil ich irgendwann mein Schulzeugnis gar nicht beigeleitet habe.
Oh nein!
Ja, weil ich suche eine Lehrstelle im KV mit einem 1,5er im Zeugnis, oder? Also dann schauen sie das Zeugnis an und sagen,
nein, danke schön.
Tschüss. Und dort wünsche ich mir dann halt auch mehr, dass mir die Leute, eben, ich bin dann eingeladen worden zu einem Vorstellungsgespräch, weil ich konnte überzeugen, ich habe dort schon für die Regionalzeitung Bericht geschrieben. Und die haben das so cool gefunden, dass ich wie schon ein Hobby, ein Talent habe, eine Leidenschaft und haben mich dann eingeladen und ich habe die dann im persönlichen Gespräch so fest können überzeugen von mir und ich bin denen so fest geblieben, dass sie mich einfach anhand von dem eingestellt haben, ohne dass sie mein Zeugnis gekannt haben und angeschaut haben. Und ich meine, da bin ich denen so dankbar im Nachhinein, dass sie mir die Chance gegeben haben. Dann stell dir vor, ich habe keine Lehrstelle gefunden. Was wäre dann passiert? Hättest du ein Zwischenjahr machen? Ja, wärst wieder frustriert gewesen?
Ich glaube, das ist heute vielleicht sogar noch viel schlimmer, weil heute hast du ja nicht einmal die Möglichkeit von einer Art individuellen Bewerbung. Heute schreiben alle ihre Bewerbungen mit ChatGPT. Ja, und wenn du die Möglichkeit hast, überhaupt das Motivationsschreiben beizulegen und dort ein bisschen Persönlichkeit durchscheinen zu lassen. Weil sonst ist das Einzige, was passiert, ist ja, dass du mittlerweile alles einfach online musst aufladen musst.
Ja, genau.
Und erzählt. Mhm. Also ich finde das, ich habe das kürzlich miterlebt mit jemandem und ich sage, das ist ja ultra unpersönlich.
Mega.
Also du kriegst schon nichts mit von dem Mensch, der sich hier bewirbt, außer wirklich Hard Facts und Noten.
Und das ist ja,
that's it,
genau, du hast ja
und so wird nachher aussortiert.
Und du hast gar keine Chance, zum irgendwie rauszustechen, ja. Oder? In dieser Masse. Ich weiss zum Beispiel noch, meine Schwester hat auch recht lange gehabt, um eine Lehrstelle finden und Birre. Sie ist ja sehr kreativ und hat auch in diesem kreativen Bereich eine Lehrstelle gesucht. Und Birre haben es dann zum Beispiel so gemacht, dass sie die Bewerbung, ich meine, das hast du noch physisch geschickt per Post, hat sie Bewerbungsunterlagen in Kreisform gemacht. Also all ihre Bewerbungsunterlagen sind rund gewesen. Und ich meine, das ist dann etwas, wo du rausstichst. Dann hast du einen Stapel mit A4-Blättern und dann sticht halt die kreisrunde Bewerbung raus. Und ich glaube, das hat ihr schlussendlich auch dazu verholfen, dass sie mehrmals eingeladen worden ist. Und das habe ich schon das Gefühl, dass das genau eben heute wegfällt, weil du einfach noch deine Unterlagen kannst aufladen und dann hoffst du mal.
Ja.
Und da kann ich den Doc sehr empfehlen. Gerade vielleicht auch, wenn ihr irgendwie ein Kind habt, Göttikind, was auch immer, Neffen, Nichten, die in der gleichen Situation ist, um mal zu sehen, hey, es gibt auch noch ganz viele andere, denen geht es auch so.
Ist schon krass, gell, was auf so jungen Menschen teilweise für einen Druck liegt. Ich kann das ja so noch schnell sagen, wo man dann schauen kann und
wie das heisst. Play SRF, also srf.ch, kann man den schauen und heisst «Mein Leben nach dem Notenschnitt». Und wirklich auch drei sehr herzige Protagonistinnen und Protagonisten. Also der eine sagt dann auch so, also ist mir scheißegal, was ich schaffe. Ich gehe auch putzen. Hauptsache keine Schule mehr. Und ich habe mich dort so
in wieder gesehen.
Das wäre meine Worte gewesen. Wirklich, Hauptsache keine Schule mehr. Hauptsache arbeiten und irgendwie Geld verdienen.
Ja. Ach. Naja, ich habe eben, diese Woche habe ich ein Gespräch gehabt. Also ich habe einen Job bei Sportnexus. Das ist so ein Business-Netzwerk, Business- und Sport-Netzwerk.
Ja.
Und die treffen sich einmal im Monat zum so einem Business-Lunch. Und da durfte ich moderieren und dann habe ich ein längeres Gespräch führen mit dem Bernhard Häusler.
Ja.
Und der Bernhard Häusler ist der ehemalige Präsident vom FCB.
Genau, das weiss sogar ich.
Also. Das weiss sogar, das sind 8 Meistertitel und wirklich also eine absolute Erfolgsgeschichte gewesen unter seiner Führung, die Clubgeschichte.
Ja.
Dann haben wir es unter anderem, also wir haben natürlich über was gute Führung ausmacht geredet, wir haben über Erfolg geredet, aber wir haben auch darüber geredet, über Verantwortung im Spitzensport und gerade im Fußball. Weil im Fußball fängt ja die ganze Professionalisierung von diesen jungen Talenten immer früher an.
Ja.
Also das ist eine richtige Maschinerie, weil im Fußball, das ist einfach, das muss man einfach wissen, im Fußball verdient man Geld, indem man junge Talente verkauft.
Mhm.
Das ist das so verdienen Clubs Geld.
Mhm.
Und entsprechend ist wie die Ware sind junge Menschen.
Das ist eigentlich jünger. Menschenhandel.
Voilà. Und die werden immer jünger, weil die ganze Professionalisierung im modernen Fußball immer früher anfängt.
Mhm. Was heisst, was ist das für ein Alter, wo man da startet?
Also 15 und 16, dort umeinander, fangen die sich an zu professionalisieren. Wirklich so mit Zusatztrainings, teilweise werden die ihre biologischen Alter gemessen und dann schaut man individuell, wie sie sich entwickeln und dann wird das immer so ausgedünnt von U15 werden nur die besten paar in die U16 mitgenommen und dann von der U16 in die U17 und so. Also es ist wirklich so, schon sehr früh, wenn du diesen Traum hast, schon sehr einen grossen Druck.
Mhm.
Oder? Und ich meine, du weißt es, in diesem Alter ist man ja, da hat man ja noch keine Ahnung, wer man ist und einem fehlen noch ganz viel. Man ist zum Teil nicht einmal ausgewachsen.
Voll. Und also, hast du auch ganz andere Sachen noch. Irgendwie, weiss ich nicht, bist vielleicht zuerst mal verliebt. Oder irgendwie auf der Strecke bleibt.
Ja, und im Fußball, wo es ja dann um potenziell wahnsinnig viel Geld geht, oder? Hast du dann halt so junge Buben, die in das ganze Business reinkommen. Und ich habe dann aber vorgestellt, wo liegt die Verantwortung? Weil liegt die bei den Eltern, die ja keinen blassen Schimmer von diesem Business haben? Also wenn du dort nicht drin bist, weißt du nicht, wie es läuft.
Ja.
Ist das eventuell ein Berater, der da Verantwortung übernimmt? Ist das der Verein, der Verantwortung übernimmt? Und im Fall die Antwort war sehr schwammig, weil er es einfach selber auch nicht richtig sagen konnte. Aber die Verantwortung liegt überall und nie. Und das ist mega brutal. Ja. Irgendwie. Also das sind so Sachen, wo ich mir dann so gedacht habe, oh mein Gott, hey, da ist irgendwie so ein 15-jähriger Bub mit einem grossen Traum und dann verspricht mir irgendwie das Blaue vom Himmel und dann kommt dann die ganze Maschinerie, die ihn unter Umständen, wenn er nicht abliefert und Leistung bringt, mit 17 wieder rausspuckt. Und dann stehst du wieder vor dem Nichts.
Und dann ist der Frust ja dann auch riesig. Ja. Oder ist alles gegeben für das.
Ja. Ja, das ist... Also es ist ein brutales Alter. Das ist wirklich so ein Alter, egal, ob man einfach mit seiner schulischen Leistung irgendwie gerade probiert, ins nächste Level zu kommen, oder ob man auf Berufssuche ist, oder ob man den grossen Traum hat vom Fußballprofi oder was auch immer. Aber es ist so, dort, das ist ein brutales Alter.
Mega fest. Ja. Mega. Also ich mag mich
genau. So alt möchte ich nicht mehr sein.
Nein, ich kann nicht. Jesus Gott, der Vater, auf keinen Fall. Ich mag mich zum Beispiel auch erinnern, als ich wirklich die Lehrstelle gefunden habe. Und das ist also wirklich für mich im Nachhinein wirklich ein Geschenk vom Himmel. Das war so ein toller Lehrbetrieb. Ich bin nachher plötzlich auch mega gut geworden in der Schule, weil ich etwas gefunden habe, was mir Freude macht. Ich habe nebenbei, lustigerweise, ich habe ein KV gemacht bei einer Zeitschrift, bei einem Medienverlag und habe dann auch für die journalistisch arbeiten, das, was ich eigentlich immer wollte. Und so das KV machen, ist dann wie nur nebenbei gewesen.
Ich habe
auch noch dort gewesen, genau. Aber ich meine, die Umstellung nachher von der Oberstufe in die Lehre, also du hast plötzlich gehst arbeiten, vom 8. bis am 5. Du hast mit ganz vielen erwachsenen Menschen zu tun. Also, ich mag mich erinnern, ich bin die erste Woche heimgekommen in der Lehre und ich habe gebrüllt und gesagt, ich bin noch nicht parat für das. Mhm. Ich habe die Lehre zu Baden gemacht und habe jeden Morgen irgendwie mehr als eine Stunde Arbeitsweg gehabt und so plötzlich das neue Leben ist pure Überforderung für mich. Ich habe dann gesagt, kann ich nicht einfach auf der Gemeinde bei uns im Dorf mich nächstes Jahr für eine Lehrstelle bewerben und dort nochmal anfangen? Dass das erste Mal in die grosse Stadt, in die weite Welt raus, ist eine unglaubliche Überforderung für mich. Und ich habe mich dann Gott sei Dank irgendwie in den Arsch geklemmt. Und ja, es ist dann plötzlich gegangen, aber so, es hat einen Moment gebraucht, um sich an das zu gewöhnen.
Ich habe das, kürzlich habe ich das auch gesehen, bin ich wieder mal zugefahren und dann habe ich so gesehen, so junge Buben, weißt du, so mit so in Vollschalen, wenn es Vollmontur mit Krawatte und Anzug und so. Und aber noch völlig grün hinter den Ohren. Und ich dachte, die sind wahrscheinlich in der Bank leer ist oder irgend so etwas in der Versicherung. Es ist so, das ist brutal.
Ja, das ist es.
Aber mega schön, jetzt haben wir schon mal über so Erziehungsthemen können, reden. Voilà, weil stimmt. Wir haben ja auch noch etwas, was wir dürfen verkünden in dieser Hinsicht. Michelle.
Genau, wir haben, oh mein Gott, nochmal einen Podcast. wir dürfen mit der Margrit Stamm haben wir eine Anfrage bekommen. Margrit Stamm ist eine sehr bekannte Erziehungswissenschaftlerin in unserem Land, eine Koryphäe.
Ja, definitiv.
Und sie hat uns angefragt, ob wir mit ihr zusammen einen Podcast, was es bis jetzt schon gegeben hat, und jetzt aber ein bisschen neu aufgebaut wird, hosten. Also wir moderieren sie quasi abwechselnd. Und sie ist zu Gast zu verschiedenen Erziehungs- und Bildungsthemen. Es geht zum Beispiel auch mal um das Thema Lehre.
Genau, richtig.
Genau, wo dann ich machen
darf. Ja, und ich darf zum Beispiel ein Thema besprechen mit ihr, was heisst in Watte gepackt. Also wie fest darf man sein Kind heutzutage noch verwöhnen? Und ich finde das so spannend, weil ich habe ja ein Kind. Und mit ihr sich dann auszutauschen und eigentlich so von der Koryphäe, die Tipps und Tricks und die ganzen wissenschaftlichen Grundlagen mitzubekommen, ist wahnsinnig spannend. Ich freue mich auf das.
Ich freue mich auch sehr. Das ist ab Juni. Genau. Kommen wir dann da im gesamten 9 Folgen raus, wo wir machen dürfen. Das heisst Education to Go, heisst das Ganze.
Genau.
Und dann gibt es nicht nur B und B fortgesetzt. Dann machen wir eben auch noch den zweiten Podcast und du noch den dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten.
Aber ist das nicht wunderschön, wie fest man sich einfach kann weiterbilden auch? Also ich meine, wir lernen jedes Mal etwas.
Denn voll.
Wir dürfen dann immer zusammensitzen mit dieser gescheiten Margrit Stamm und dann erzählt sie uns, was
gerade
die neuesten Erkenntnisse sind aus der Erziehungswissenschaft. Denn ich finde das doch so, es ist einfach grossartig.
Und nicht nur das, wir dürfen auch das machen, was uns einfach wahnsinnig Spass macht, wie wir jetzt herausgefunden haben in den letzten 365 Tagen Fragen stellen und Podcast machen.
Genau.
Podcast machen, das ist sehr toll.
Wunderbar. Wer hat das gedacht, Michel Bierig? Gell? Wer hat sich zuerst ein bisschen gesträubt?
Ich?
Und jetzt?
ist es toll.
Look at you!
Weil wir haben ja auch noch in den Sporttag unseren ersten yes. Live-Podcast.
Oh mein Gott, es läuft so viel.
Oh mein Gott.
Es ist unglaublich, was alles läuft.
Voll. In der Wellness-Therme 47 yes. in Baden dürfen wir unser erstes Live-Event machen. Hoffentlich mit ein paar von euch mit dabei, die da Billet gekauft haben, wo wir uns so fest darauf freuen, wo wir ganz tolle Sachen vorbereitet haben. Mhm. Und ich bin wirklich so ein bisschen nervös. Ich weiß auch nicht, wie irgendwie vor der ersten Radiosendung vor 20 Jahren oder der ersten Fernsehsendung, die ich gemacht habe, und freue mich aber sehr. Und es ist auch noch die Frage gekommen, wie das Ganze abläuft. Können genau. wir vielleicht für die, ja. die jetzt mit dabei sind, noch geschwind zum Schluss von der heutigen Folge erklären. Also, ihr habt euch ein Ticket gekauft und in dem gekauft.
Gekauft? Jetzt bist du einer von mir.
Jetzt bin ich einer von Basel. Basel.
Ja, so schön.
Und in dem Ticket inklusive ist ein Tageseintritt in die Wellness-Thema. Also, ihr dürft dort den ganzen Tag gehen, baddeln, ja. gehen,
wenn ihr saunieren. Zeit habt, natürlich.
Genau. Und wir treffen uns dann so ab 6:30 geht dann der Ruheraum. Das ist der Kosmos, dort, wo die Leute normalerweise ihre Ruhe gehen suchen. Machen wir die ganze Sause. Genau, dort finden wir uns ab 6:30 ein. Und dann ist dort, ja. Saus und Braus und genau. Lustige Heiterkeit bis etwa um 9 Uhr.
Dann dürft ihr euch dort einfinden, im Badmantel, mit Tüchle und gemütlich machen. Und dann legen wir los mit dem Live-Podcast, mit der Live-Show, wenn wir schon sagen.
Yes.
Ja, yes. Genau. Nein, ich freue mich wahnsinnig fest, mal so ein bisschen zu sehen, wer uns da so zulässt und wer du so Teil ist von dieser Perle-Community.
Und das ist immer das Schönste, wie du eben gesagt hast, du hast jemanden getroffen an der Kasse beim Tippen, wo quasi dich angesprochen hat. Eben, weil wir machen das einfach mal, wir labern und wissen eigentlich gar nicht, wer da aussen ist. Darum freuen wir uns sehr darauf.
Sehr fest.
Yes. Ich hätte noch etwas gehabt, aber das können wir sehr gut auch nächste Woche. Es geht, das geht auch nächste Woche noch. Es wird eine sehr bekannte Person, wird die Tage, würde Hunderte werden, wo ich sehr einen persönlichen Bezug auch habe zu dieser Person.
Musik?
Nein. Nein. Also, ja, es gibt auch eine Band, die so heisst.
Okay, jetzt bin ich komplett verwirrt.
Queen.
Queen!
Ja, Queen Elizabeth, die Zweite.
Oh, über die habe ich auch geredet. Schottland-Reise-Podcast.
Was hast
du? Über die habe ich auch geredet im Schottland-Reise-Podcast.
Ja. Okay. Die würde am 21. Stimmt. April würde die 100 werden. Und da habe ich etwas sehr Tolles noch entdeckt, das ich gerne noch mit euch allen würde teilen.
Und machen wir nächstes Mal.
Machen wir nächstes Mal.
Da freue ich mich drauf.
Freue ich mich auch sehr drauf. Das wäre es gewesen mit Tricks und Gags. Ich muss jetzt passieren, ich muss jetzt Radio machen.
Stimmt. Los.
Aber es soll an dieser Stelle noch gesagt sein, gebt euch sehr gerne 5 Sterne. Genau. Was ihr ganz viel fleissig gemacht habt die letzten Tage.
Ja, jetzt endlich wissen die Leute, wie es geht. Ja, und jetzt rabelt es durch Sternchen und Bewertungen. Das ist super. Dankeschön viel mal an dieser
Danke
Stelle für
vielmal.
Das. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau.
Super.
Alles Liebe.
Alles Gute.
Und Schmutz auf den Weg. Oh, apropos.
Halt, stopp.
Apropos Schmutz. Wir haben schon 40 Schmutz verteilt.
Ja, so schlimm. Es ist uns komplett entgangen, dass das schon die 40. Podcast-Folge von B&B ist. Und das wollen wir natürlich an dieser Stelle noch ganz schnell. Wollen wir das rausheben?
Feiern.
Wollen wir 40 Mal machen oder was?
40 Schmitz für euch.
Genau.
Nein, einfach danke vielmals für das fleissig Hören, Woche für Woche. Und auf die nächsten 40 mal 40 Folgen.
Wir freuen uns drauf. Danke für alles.
Jetzt bringt ihr uns nicht mehr los.
Nein. Aber jetzt sind wir weg. He?
Also Schmutz.
Schmutz.
Ade. B&B fortgesetzt. The show must go on. Das ist der Podcast von der Jennifer Bossart und der Michelle Biri. Präsentiert von der Wellness-Therme 47 Baden.